Ein Mikro. Klassik für Kinder.
Ich weiß noch ganz genau. Ich hatte mir eine E-Gitarre zu Weihnachten gewünscht. Da war ich 14 Jahre alt. Und das war nicht irgendeine E-Gitarre, sondern es war die coolste E-Gitarre der Welt. Die war schwarz mit Zacken dran. Und dann, an Heiligabend, stand sie da. Und im schwarzen Lack, da haben sich die Kerzen vom Weihnachtsbaum gespiegelt. Und ich habe die natürlich sofort in die Hand genommen, habe drauf gespielt. Und oh, da denke ich einfach immer wieder gerne dran zurück. Hi, hier ist der Alex und heute geht's um Erinnerungen. Wie zum Beispiel diese hier.
Voll schön.
Meine schönste Erinnerung war wirklich, als ich meinen Hund bekommen habe. Es war einfach wunderschön, weil ich war bei meiner Freundin und dann hat mein Papa zu der Mama gesagt, dass der Hund da ist, aber ich wusste das natürlich nicht. Sie heißt Annie. Es ist die Rasse Golden Doodle. Sie ist schokobraun und hat so Locken. Irgendwie habe ich gedacht, der ist nur zum Ausleihen, aber als ich gefragt habe, ist das wirklich unser Hund, dann hat die Mama ja gesagt und ich war voll verblüfft.
Meine schönste Erinnerung war, wo ich ins Ballett gekommen bin. Es ist ja jetzt schon sehr lange her, seit ich Ballett angefangen habe und es war für mich einfach das Schönste. Das mache ich einfach gerne und deshalb war es für mich das Schönste.
Weiter hatte ich extra ein Kostüm gekriegt zum Proben manchmal und ein kleines Kuscheltier durfte man immer mitnehmen, weil das braucht mir immer zum Tanzen und es hat halt auch sich gut angefühlt, ein Kuscheltier dabei zu haben, weil am ersten Tag hatte ich irgendwie Angst, aber ich war froh, dass ich ein Kuscheltier mitnehmen durfte.
Bei den drei Geschwistern Marlene, Valentin und Emilian kommen bei diesem Geräusch viele Erinnerungen hoch.
Wir müssen da an Korsika denken und der Papa hat uns früher, auch wenn wir nicht einschlafen konnten, so Meeresrauschen mit seinem Mund selbst gemacht.
Dieses Jahr haben wir auf Korsika einen großen Sturm erlebt und es hat wirklich meterhohe Wellen geschlagen und die waren auch ziemlich laut.
Mich erinnert es einfach an den heißen Sand und wie man drüber läuft.
Und da hören wir gleich später noch mehr, weil heute geht es bei uns um Erinnerungen. Und hey, ich weiß auch noch, wie wir unsere Katze bekommen haben. Da waren wir in Südtirol auf einem Bauernhof und die hatten da gerade 3 neue süße Babykätzchen bekommen. Und wir durften uns eine aussuchen und wir haben dann die schwächste von denen ausgewählt. Das war so ein ganz kleiner, kränklicher Kater und der saß dann die ganze Zeit bei uns und bei mir auf dem Schoß, weil ich habe eigentlich nämlich Katzenallergie und dann habe ich das so ein bisschen getestet und bin immer wieder so hin mit der Nase an das kuschelige Fell und habe nichts gespürt, musste auch nicht niesen oder so. Ja, und jetzt wohnt der bei uns und heißt Strolchi und ist das Gegenteil von klein und schmächtig, der ist jetzt ganz schön frech. Aber wie ist denn das jetzt überhaupt mit dem Erinnern? Wie schaffen wir es, dass wir uns wie in einem Film immer wieder Bilder anschauen können von Erlebnissen, die längst vorbei sind? Tja, unser Gehirn ist ja auch so ein bisschen was wie ein Computer, ne? Und bei uns werden Erinnerungen im Großhirn gespeichert. Da geht's zu wie auf einer Autobahn. Da flitzen die Neuigkeiten und die Informationen über die Nervenbahnen von einer Nervenzelle zur anderen. Und die Nervenzellen, die speichern dann wichtige Dinge für uns ab im Kurzzeitgedächtnis und im Langzeitgedächtnis. Also zum Beispiel die Geschichte mit dem Strolchi ist dann wahrscheinlich mit unserer Katze eher im Langzeitgedächtnis gespeichert bei mir. Ja, sonst könnten wir uns halt einfach an nichts erinnern. Auch bei Marlene, Valerie und Emilian arbeitet das Gehirn so und deshalb haben sie ganz viele Erinnerungen. Und unsere Doremikro-Reporterin Isabel Auerbach hat sich mit denen zusammen mal schlau gemacht.
Die Ohren helfen beim Erinnern, die Augen auch. Das merken Marlene und Valentin, als sie sich die Fotos von ihrer Einschulung zusammen anschauen.
Dann erinnere ich mich so stark an das Gefühl, zwischen all den fremden und neuen Kindern in der Turnhalle zu sitzen.
Wenn ich mir dieses Bild anschaue, dann spüre ich gleich das Gefühl, dass du gleich einer von den ganz Großen bist.
Auch der Geschmack vom Kamillentee weckt sofort Erinnerungen in Marlene.
Wenn ich Bauchschmerzen habe oder mir übel ist, dann trinke ich meistens Kamillentee oder Brennnesseltee.
Die verschiedenen Sinne, also der Hör-, der Seh-, der Geschmacks-, der Tast- oder der Geruchssinn, stellen eine Verbindung zu unseren Gefühlen her. Unsere Gefühle wiederum helfen dem Gedächtnis. Je stärker die Freude oder die Wut ist, desto besser können wir uns an das Erlebte oder Erlernte erinnern, erklärt die 5-fache Jugendgedächtnisweltmeisterin Christiane Stenger.
Man geht davon aus, dass tatsächlich unsere Erinnerungen mit den einzelnen Sinneseindrücken auch dort gespeichert werden, wo diese Sinneseindrücke verarbeitet werden, also in verschiedenen Gehirnbereiche, die fürs Sehen oder Riechen zuständig sind. Und der Geruchssinn, der ist nochmal ganz besonders, weil der ist mit einem ganz besonders alten Teil unseres Gehirns quasi direkt verbunden. Und deswegen lösen Gerüche so ganz tolle, extreme Wiedererinnerungen aus.
Zum Beispiel, wenn es nach Zimt riecht.
Wir essen manchmal Milchreis mit Zimt und Zucker. Und ich denke da immer an einen regnerischen Abend, weil meistens essen wir Milchreis, wenn es regnet.
Manche Neuigkeiten, die wir über unsere Ohren, Nase, Augen, Zunge oder die Haut aufnehmen, werden gleich zum Kurzzeitgedächtnis weitergeleitet. Das heißt so, weil es Information nur einige Sekunden bis Minuten bei sich behält. Von dort geht der Teil, den wir uns länger merken sollten, direkt weiter in das Langzeitgedächtnis. Das Langzeitgedächtnis kann vieles ein ganzes Leben lang speichern. Wörter, Bilder, Gerüche, Geräusche und Töne. Allerdings entscheidet das Limbi, das ist so eine Art Wächter im Gehirn, welche Dinge dort hineinkommen, erklärt die Gedächtnistrainerin Christiane Stenger.
Man kann sich das Gehirn auch wie so ein Haus vorstellen, was einen Türsteher hat. Und dieser Türsteher ist sozusagen Limbi. Das ist unser limbisches System, was unsere Gefühle darstellt. Und um sich was zu merken, müssen quasi alle Informationen so spannend sein, dass sie Limbi, also unser Gefühlszentrum sozusagen, so richtig schön begeistern.
Limbi, also unser limbisches System, das in der Mitte unseres Kopfes liegt, überprüft jede Neuigkeit ganz genau. Es schickt sie an unterschiedliche Stellen in unserem Gehirn. Ist sie wichtig? Ist sie gut oder schlecht? Kommt da was Lustiges oder Stinklangweiliges angesaust? Bei vielen Eindrücken sagt es Stopp und versperrt ihnen den Weg. So spart das Gehirn Speicherplatz. Sonst müssten wir uns ja alles merken. Aber wäre das nicht sogar toll, wenn wir nichts mehr vergessen würden?
Ich fände es nicht so schön, weil alte, zum Beispiel traurige Erinnerungen, wären dann nicht einfach weg. Aber manchmal fände ich es auch cool. Manchmal vergesse ich was, was ich vorhab oder was ich gern noch machen würde.
Ja, also manchmal vergisst man wirklich einfach eine Vokabel, zum Beispiel in Englisch oder Latein. Und dann wäre es schon gut, wenn man sich einfach alles merken könnte.
Viele wünschen sich auch, lange Zahlenformeln oder Zahlenreihen besser abspeichern zu können. Die Gedächtnistrainerin weiß einen ganz einfachen Trick, wie wir uns Zahlen als Bilder vorstellen und sie uns damit besser merken können.
Das heißt zum Beispiel, statt einer Null könnte man sich einfach ein Ei vorstellen. Bei der Eins könnte man an einen Baum denken, weil der Baum einen Stamm hat. Zwei ist vielleicht ein Schwan, weil der so ein bisschen Ähnlichkeit mit der Zwei hat. Die Drei steht dann für ein Dreirad, weil es drei Räder hat. Und die Vier ist das Schaf und so weiter. Und dann könnte man sich einfach eine kleine Geschichte ausdenken. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Zahlenfolge 4, 1, 0, 2 merken möchte, dann kann man sich vorstellen, dass ein Schaf vom Baum fällt und danach ein Ei legt und aus diesem Ei schlüpft dann ein Schwan.
Leider gibt es fürs Auswendiglernen von Musikstücken und Erinnern beim Vorspielen nicht so einen ganz einfachen Trick.
Deswegen hilft da vor allem Üben, 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 weil das ist auch immer eine Möglichkeit Wiederholung, damit unser Gehirn sich etwas gut merken kann.
Denn ohne das Wiederholen der Dinge meint das Gedächtnis, es sei nicht wichtig und schwupps, düst die Information einfach am Langzeitgedächtnis vorbei. Und weg ist die Erinnerung. Noch schneller, als ein Auto auf der Autobahn vorbeisausen kann.
Ja, und was auf jeden Fall auch gut fürs Gehirn ist, viel lesen, schreiben, sprechen und Sport. Ja, echt. Training für die Beine und Arme ist immer gleichzeitig auch ein Training für unser Gehirn.
Hallo, hier ist der Detlef.
Hey, Detlef, du altes Zottelschaf. Sag mal, gibt's dich auch noch?
Ja.
Hey, dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen.
Ja, du bist weg gewesen.
Ach, du warst weg, oder?
Ja.
Und was hast du alles erlebt?
Was?
Ja, was du so erlebt hast in der Zwischenzeit. An was erinnerst du dich?
Weiß ich nicht, hab ich vergessen.
Hast vergessen? Macht nix. Wahrscheinlich hast du unglaublich viel gefuttert und bist ansonsten in der Gegend rumgestanden.
Ja, genau.
Also Detlef, dann wäre bei dir vielleicht auch mal ein bisschen Gedächtnistraining nicht verkehrt. Die Christiane Stenger, die habt ihr eben gerade gehört, als die da so Gedächtnistipps gegeben hat, die hat auch ein Buch geschrieben über Gedächtnistraining. Das heißt Das Gummibärchen im Spinat, Gedächtnistraining für Kinder. Und das ist im Campus Verlag erschienen. Und tata, das gibt's heute zu gewinnen bei unseren Rätseln. Und die kommen nachher gleich, also bleibt mal schön dran.
Voll lustig.
Also ich hatte Geburtstag im Dezember letztes Jahr und habe einen Zaubergeburtstag gemacht. Und da waren wir in einem Zauberzelt mit vielen Kindern, wo wir halt meinen Kindergeburtstag gefeiert haben. Und dann hat der am Anfang so eine Glühbirne rumgegeben. Die hat bei keinem geleuchtet, außer bei mir. Und das fand ich halt so lustig, dass sie bei keinem geleuchtet hat, außer bei mir. Das fanden alle lustig.
Lustigste Erinnerung, wir waren im Urlaub in Italien. Und da wollte meine kleine Schwester Geld verdienen. Also sie ist so an der Straßenrand, ist sie so rumgetanzt und wollte halt wirklich Geld verdienen. Also es war wirklich sehr lustig. Also die hat halt Drehungen, Räder, alles gemacht, was ihr eingefallen ist. Es sah halt wirklich lustig aus, weil sie hat halt irgendwie auch Quatsch gemacht. Also es war wirklich sehr witzig.
Ja, ob sie dann auch was verdient hat dabei, egal. War anscheinend auf jeden Fall ein Riesenspaß. Wisst ihr, wer der größte Spaßvogel von allen war unter den Komponisten?
Ja, der Detlef.
Unter den Komponisten, nicht unter den Schafen, Detlef.
Ach so, ja, der wurde mir sagen.
Ja, nächstes Mal sage ich es dir persönlich nochmal. Also, ich meine natürlich den Mozart. Der hat total verrückte Gedichte geschrieben und Wörter verdreht und sowas. Und der war aber noch in etwas anderem ein echter Meister. Ja klar, also im Musikmachen und Komponieren sowieso. Aber der hatte ein echtes Megagehirn, wie ein Riesencomputer. Ein Gedächtnis, das nichts vergessen hat. Und eines Tages und auch eines Nachts im Jahr 1770 ist, so oder so ähnlich, Folgendes passiert.
Papa, nicht so schnell! Das Wollvoll hat schlecht geschlafen. Da kann man doch nicht einfach über den Petersplatz rennen wie ein Windhund. Die ganze Nacht dieses... Zwei dicke Popel hat sich Wolfgang in die Ohren gestopft. Trotzdem. Vater und Sohn schlafen in einem Bett, weil Rom ist teuer. Aber Wolfgang mit 14 Jahren ist dann eben doch um einiges länger als eine Salami. Komm, da vorne, die Sixtinische Kapelle, dann haben wir es geschafft. Es ist die Woche vor Ostern. Da ist die Stimmung in der Kirche gedrückt. Die Gläubigen knien auf dem Boden, sogar der Papst. Und das Beten dauert. Wolfgang stupst den Vater an.
Wann kommt endlich die Musik?
Psst. Mozart betrachtet die Bilder an der Decke der Kapelle. Er entdeckt zwei Zeigefinger, die sich fast berühren. Doch dann werden die Kerzen ausgelöscht, eine nach der anderen.
Gleich geht die Musik los. Ich habe schon die Sänger gesehen,
flüstert Leopold dem zappeligen Wolfold zu.
Papa, es ist stockfinster. Das kann nicht...
Das Miserere von Allegri. Das Miserere ist ein musikalischer Schatz. Niemand darf die Noten haben. Nirgendwo auf der Erde darf das Stück gesungen werden, nur in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan in Rom. Und auch da nur in der Woche vor Ostern, der Karwoche. Wer sich nicht daran hält, wird schwer bestraft. Wolfolds Ohren glühen wie Kohlen. Wie wahnsinnig hat er sich darauf gefreut. Hörst du das? Das hohe C. Es fliegt zu Gott. Leopold streichelt seinem Sohn über den Kopf, als wäre der noch ein kleiner Junge. Mozart wiegt sich sachte zur Musik. Seine Finger krabbeln in der Luft herum, als könne er jeden einzelnen Ton einfangen. Als es zu Ende ist, fühlt sich Wolfolds wie in einem Traum. Der Vater weckt ihn.
Los, geh dir. Papa, das ist mehr als Musik. Das ist ein Stern am Himmel.
Der Vater nickt und Wolfolds fasst ihn an der Hand. So gehen sie über den Petersplatz. Die beiden haben Hunger bekommen vom Beten, vom Knien, von der Musik. Weißt du, Papa, das Miserere, das kreist in meinem Kopf. Und die Noten, die sind wie die Fliegen, die da hinten um den Schinken sausen. Leopold dreht sich um und lacht. Bist schon ein besonderes Würstel, mein Wolfolds. Und jetzt ist was. Ein Skelett war noch nie ein guter Musiker. Ganz schön viel Knoblauch dran. Herrlich. Die Melodien des Miserere verfolgen Wolfgang Amadeus Mozart über den ganzen Tag. Und als es dann Schlafenszeit ist, wirbelt er durchs kleine Zimmer, springt aufs Bett, über den Stuhl, dass Leopold Angst bekommt um die Einrichtung. Ich muss es abschütteln, das miese Miserere. Überall sind die Töne, überall, im Glas, unter dem Strohsack, ha, im Nachttopf, überall. Verrückter Hund, knurrt der Vater. Hast du auch so einen ekelhaften Knoblauchgeschmack im Mund? Leopold putzt sich mit dem Finger und Kreidepulver die Zähne, bettet die Perücke vorsichtig auf die Kommode und zieht sich die Läusehaube über. Oh. Auf, es ist Schlafenszeit. Mein Gott, bin ich müde. Ich nicht. Wolfolds legt sich einen Stapel Notenblätter auf den Tisch, das Tintenfass daneben, den Gänsekiel. Und dann zieht er sich die Decke über die Schultern. Licht aus. Oh nein, das Licht bleibt an, flüstert Wolfolds und steigt aus dem Bett. Er setzt sich leise an den Tisch und betrachtet das Kreuz an der Wand. Jesus, was denkst du? Schaffe ich es, das Miserere aufzuschreiben? Jesus antwortet nicht. Was bist du eigentlich immer so stoffelig, Jesus? Wirst schon sehen. Ich schaff's. Und dann schreibt er los. Note für Note. Wie getrocknete Erbsen purzeln die Töne aufs Papier. Als hätte Mozart nie etwas anderes gemacht. Wirst mich nicht beim Papst verpfeifen, gell, Jesus? Geschafft. Jetzt komm endlich ins Bett. Ein Gespenst war noch nie ein guter Musiker, brummt der Vater und dreht sich zur Wand. Jawohl, Papa. Er pustet die Kerze aus. Der miese Wolfolds schlüpft jetzt allegro, allegri in die Federn. Da liegt es also, das Miserere von Gregorio Allegri, das verbotene Stück Musik. Mozart hat es auswendig, Note für Note aufgeschrieben. Und zwar richtig. Ihr könnt euch vorstellen, was am nächsten Morgen los war. Der Vater schwankt mit der Schlafhaube auf dem Kopf zum Tisch. Eigentlich will er nur den Knoblauchgeschmack ausspülen. Und da entdeckt er die Noten. Da ist er fast explodiert. Vor Stolz auf seinen Sohn.
Ja, der war einfach ein ziemliches Genie, dieser Mozart, und hat so wunderschöne Musik komponiert. Hier kommt eine, und zwar ist das eine Ballett-Ouvertüre von ihm.
Also da waren wir im Urlaub bei der Kinderdisco, haben die halt jemanden ausgewählt, der auf die Bühne musste, und zwar ausgerechnet ich. Vor ganz vielen Leuten musste ich dann auf die Bühne und das war für mich einfach peinlich, weil ich mag das nicht, im Rampenlicht zu stehen vor so vielen Leuten und ich wusste nicht mal, was ich machen muss. War so schrecklich. Was in die Hand gedrückt gekriegt und durfte wieder gehen. Also ich war froh, als ich von der Bühne gehen durfte.
Es war wirklich sehr peinlich, als beim Turnen alle das Rad auf dem Balken gestanden sind. In diesem einen Augenblick war ich so aufgeregt, dass ich das Rad nicht gestanden bin. Aber eigentlich kannte ich es ja und dann war das irgendwie voll peinlich.
Oh, oh, peinliche Erinnerungen habe ich auch super viele. Du auch, Detlef?
Ja, der meinte mit dem Weihnachten.
Ah, da war Weihnachten, aha, und dann?
Ja, dann alle am Weihnachtsbaum standen.
Da sind alle am Weihnachtsbaum gestanden, aha.
Ja, dann habe ich so gemacht.
Ach so, dann hast du gepupst.
Ja.
Und das war dir peinlich?
Nee, das ist nicht peinlich. Dann ist mir die Kerze runtergefallen.
Ach, dann ist dir die Kerze runtergefallen. Und das war dir dann peinlich?
Ja, genau.
Also, jetzt gleich traut ihr euch hoffentlich ruhig anzurufen bei unseren Rätseln. Und wenn ihr mal was falsch habt, dann ist das überhaupt nicht peinlich. Es gibt, wie gesagt, das Buch Das Gummibärchen im Spinat zu gewinnen. Ein Buch über Gedächtnistraining für Kinder. Und dazu öffnen wir sie jetzt unsere
Rätselkiste.
Und jetzt kommt es drauf an, wie gut ist euer Gedächtnis überhaupt? Jetzt kommt eine Geschichte, eine kurze Geschichte, und ihr sollt euch die Details gut merken. Also alles, was so passiert, denn nach der Geschichte stellen wir euch eine Frage dazu. Also merkt euch so viel wie möglich und ich gebe euch einen Tipp. Achtet mal auf Klopfzeichen und merkt euch die.
Trille ist ein Winterwicht. Winterwichte sind kleine Geschöpfe, die eng verwandt sind mit den Wintergeistern. Sobald der erste Raureif auf den Tannen liegt, kommen sie aus ihren kühlen Erdhöhlen heraus und machen sich auf, um Bekannte und Freunde zu treffen. So ist das auch bei Trille. Mit seinen schaufelartigen Händen gräbt er sich ans graue Tageslicht und schnuppert in die Novemberluft. Herrlich! 2 Grad unter Null und der Nordwind pfeift um die Bäume. Trille schüttelt seinen grau-weiß gesprenkelten Pelz und hoppelt los direkt zum Haus von Fridolin, dem Weihnachtself. Es liegt am Fuß einer großen Tanne und der Eingang ist nur zu finden, wenn man weiß, wie man anklopfen muss. 5-mal lang, 3-mal kurz und 2-mal ganz kurz. Dieses Klopfzeichen ist zur Sicherheit, denn Weihnachtselfen öffnen nur ihren Freunden die Tür. Heho, johoho, ruft Fridolin wie immer, wenn er Trille sieht, und zieht ihn gleich hinter sich her in die Elfenwohnung. Es ist ein furchtbares Chaos. Vor dem Kamin türmen sich lauter Keksdosen, Butterkekse und Mandelhörnchen und Spitzbuben und Spekulatius. Daneben stehen 2 Säcke mit Herbstäpfeln. Mitten im Zimmer auf dem Boden steht eine Kanne mit Fruchtpunsch. Und die Becher dazu entdeckt Trille auf dem Sofa unter einem Kissen. In der Blumenvase liegt ein Schlüssel. Und in der Bratpfanne schimmert ein goldener Weihnachtsdekorationsstern. Die Uhr an der Wand ist stehen geblieben, um genau 7 Minuten vor 11. Und Fridolin selbst ist auch ganz unaufgeräumt. Seinen linken Schuh trägt er am rechten Fuß, die blau-grüne Ringelsocke über der linken Hand, seine rote Samtweste ist falsch geknöpft und außerdem fehlt der 3. Knopf von unten.
Jetzt habt ihr hoffentlich gut aufgepasst, denn jetzt kommt die Frage, ich habe ja vorhin schon einen Tipp gegeben, wie geht das Klopfzeichen? Ruft an, die Nummer ist die 0800 8080303. Detlef sagt euch die Nummer auch nochmal.
Was? Da mit dem Telefon halt.
Genau, das Telefon müsst ihr nehmen. 0800 8080303. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist denn dran? Hallo? Oh, ich höre gar nichts. Das ist ein ganz schlechter Empfang. Wir probieren es einmal noch. Hallo, wer ist denn da? Oh, ich verstehe es leider nicht. Du musst noch mal an. Ihr müsst nochmal anrufen, sorry. Da ist irgendwie der Empfang total schlecht. Tut mir leid. Probieren wir es mal woanders noch. So, hallo, hier ist der Alex. Wer ist denn da?
Hier ist die Sophia.
Hallo, Sophia. Wie geht's?
Gut.
Gut, mir auch. Ich hoffe, du hast dir das gemerkt. Ich fand es gar nicht so leicht mit den Klopfzeichen. Wie geht denn das Klopfzeichen?
Also fünfmal lang, dreimal kurz und zweimal ganz kurz.
Sehr gut. Ja, voll gut. Dann kriegst du so ein Buch von uns. Okay?
Ja, danke.
Ja, gerne. Was ist denn so deine lustigste Erinnerung?
Weiß ich gerade gar nicht.
Okay. Ja, macht nichts. Vielleicht ist deine freudigste Erinnerung irgendwann, wenn das Paket mit dem Buch kommt.
Ja.
Gut, bleib dran, nicht auflegen, gell?
Ja.
Ciao, mach's gut.
Ciao.
Weiter geht's, nächste Runde. Und ihr merkt euch wieder so viel wie möglich und achtet mal auf die Schuhe.
Sag mal, warum bist du denn so durcheinander? Fragt Trille, als er sich aufs Sofa fallen lässt. Ach, seufzt Fridolin, ich bin dieses Jahr für die Winterdekoration im Wald zuständig. Du weißt schon, Meisenknödel verteilen, Mistelsterne an die Bäume hängen, Tannenzapfen und Eicheln im Schnee verstreuen, sowas eben. Ich muss dringend anfangen, aber ich kann den Schlüssel zu meinem Vorratsraum nicht finden. Dann lass uns gemeinsam suchen, schlägt Trille vor, und schon legen sie los. Unter der Kommode findet Trille Fridolins rechten Schuh. Im Bett tauchen 6 Zwiebeln und Weihnachtseinwickelpapier mit goldenen Sternen auf. Dazu eine Schachtel Teebeutel. Vielleicht unter dem Teppich? Aber da ist mein roter Handschuh. Wo kann nur der Schlüssel sein? Trille ist sich sicher, dass er ihn irgendwo gesehen hat.
Und wir wollen jetzt von euch wissen, wo findet Trille Fridolins Schuh? Ruft an unter der 0800 8080 303, nochmal 0800 8080 303. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist denn dran?
Hallo, hier ist Wanda.
Hallo Wanda, grüß dich. So, wie lautet die Lösung? Wo findet man Trille den Schuh? Weißt du's?
Ich dachte, es geht um den Schlüssel.
Um den Schlüssel?
Ja.
Also die Frage ist, wo findet Trille Fridolins Schuh?
Ah gut, da habe ich wohl was falsch verstanden.
Okay, dann probierst du es nachher nochmal, ja?
Mhm.
Gut, ciao. Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
Johanna.
Hallo Johanna, weißt du die Lösung?
Unterm Bett?
So ähnlich. Also das ist eher was, wo so Schubladen drin sind und so.
Kommode.
Ja. Sehr gut, Johanna. Kriegst du von uns auch ein Gedächtnistrainingbuch, okay? Dann leg nicht auf. Ja, bitte, nicht auflegen. Wir müssen noch deine Adresse aufschreiben, gell? Ciao.
Ja.
Und so ein Buch haben wir noch. Und jetzt müsst ihr gut zuhören und euch alles merken, vor allem, wenn es ums Essen geht.
Je länger die beiden Freunde suchen, desto größer wird das Chaos. Bald liegen überall Kissen rum und Decken. Und Fridolin sucht sogar unter dem Teppich. Aber der Schlüssel liegt dort nicht, sondern etwas anderes. Und langsam beginnt es draußen dunkel zu werden. Fridolin würde seinem Freund gerne einen Fruchtpunsch mit Keksen anbieten. Aber er kann die Becher nicht finden und die Teebeutel sind auch nicht da. Dafür hat Fridolin die Bratpfanne wiedergefunden. Und die stellt er jetzt aufs Feuer und macht für sich und Trille Bratäpfel. So gemütlich ist es in der Elfenstube, trotz Unordnung oder vielleicht gerade deshalb. bald rollen sich die beiden auf dem Sofa zusammen und beschließen, erst am nächsten Morgen weiterzusuchen. Denn manchmal fällt einem ja über Nacht ein, wo man etwas hingelegt hat.
Und jetzt wollen wir von euch wissen, mit was macht Trille Bratäpfel? Ruft an und sagt's mir. Hier ist nochmal die Nummer 0800 8080 303 und nochmal 0800 8080 303. Hallihallo, hier ist der Alex. Wer ist denn jetzt dran?
Amos.
Amos, grüß dich. Hallo.
Hallo.
So, jetzt, mit was werden da die Bratäpfel gemacht?
Mit der Bratpfanne.
Yes. Gut, Amos, ein so ein Buch für dich.
Mhm.
Bekommst du von uns. Wie gut ist denn dein Gedächtnis so?
Mittel. Also ich spiele Klavier, ich kann mir die meisten Klavierstücke, die ich spiele, auswendig spielen.
Boah, sehr cool. Und kannst aber auch nach Noten spielen vom Blatt?
Nicht so gut.
Ich habe das früher auch so gemacht, jetzt kann ich es ja verraten. Ich habe dann auch immer die Stücke auswendig gelernt, weil ich nicht so gern Noten gelesen habe. Und dann konnte ich es trotzdem spielen.
Okay.
Aber das ist gut, wenn du das kannst. Dann hast du ein gutes Gedächtnis. Das ist eine super Übung. Sehr gut.
Mhm.
Gut, Amos, bleib dran. Und dann kriegst du von uns das Buch, wenn wir deine Adresse aufgeschrieben haben. Okay?
Ja.
Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Klavierüben und mit dem Buch auch, okay?
Ja.
Gut. Ciao.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Doremiko macht auch dein Leben besser.
Ja, irgendwann trifft es jeden. Auswendig lernen. Also, habe ich ja gerade mit Amos drüber gesprochen. Manche machen das ja ganz gerne, ne? Dass sie ein Stück Musikstück auswendig spielen, aber nicht jeder macht das so gerne. Manchmal muss man ja auch ein Gedicht auswendig lernen oder ein Referat halten. Und ja, da kann die eine oder der andere dann auch ein bisschen nervös werden. Wie machen das jetzt eigentlich berühmte Musikerinnen und Musiker, die richtig lange Stücke auswendig spielen? Und das dann vielleicht sogar vor mehreren tausend Leuten in einem riesigen Konzertsaal. Doremiko-Reporterin Uta Seiler hat solche Musiker mal getroffen, die sowas fast jeden Tag machen und die haben ihr mal ein paar Tricks verraten.
Harriet Kreich aus Holland spielt Cello. Hinter ihr auf der Bühne sitzt ein riesengroßes Orchester. Vor ihr im Publikum schauen sie mehr als 1000 Menschen an. Alle sind gespannt und voller Erwartung. Gleich geht's los. Aber wo bitte ist der Notenständer? Gibt's nicht. Köpfchen ist gefragt. Harriet spielt alles auswendig. Eine halbe Stunde Musik ganz ohne Notenblätter. Muss man da nicht ein Gehirn wie ein Supercomputer haben? Es ist schließlich nicht das einzige Stück, das Harriet im Kopf hat. Wie viele sind es?
Ganz auswendig, glaube ich, vielleicht 50, 60, 70, sowas.
Versprochen. Harriet verwendet kein künstliches Superhirn oder sowas. Sie merkt sich diese 50 bis 70 Musikstücke in ihrem eigenen Kopf. Aber nicht nur dort. Erinnerungen werden nämlich an ganz vielen unterschiedlichen Orten gespeichert. Das ist auch bei dem Isländer Víkingur Ólafsson so, einem der besten Pianisten der Welt.
It's not just melody or harmony.
Da gibt es die Melodie, die Harmonie, den Rhythmus, die Form von dem Musikstück und die Gefühle, die da drin stecken. Es gibt auch noch das Muskelgedächtnis und das Nervengedächtnis. Wenn ich zum Beispiel die Melodie vergesse, dann erinnert sich vielleicht mein Fingergedächtnis. Und wenn die Finger was vergessen haben, dann erinnere ich mich vielleicht an den Rhythmus. Es klappt irgendwie, aber man muss schon viel üben. So viel, dass man gar nicht mehr darüber nachdenken muss.
Nachdenken ist sogar gefährlich. Die Hände und Finger wissen nämlich oft haargenau, was zu tun ist und spielen ganz von alleine vor sich hin. Wie geht's weiter? Was war noch mal die nächste Note? Hoffentlich fliege ich nicht raus. Der Kopf vermasselt das Ganze. Warum? Weil er Angst hat zu versagen. Und diese Angst wirbelt die ganze Erinnerung durcheinander. Die Opernsängerin Christiane Karg, die auf der ganzen Welt Konzerte gibt, ist auch oft sehr nervös, bevor sie auftritt. Zum Beispiel, wenn sie einen Liederabend gibt, wo sie mehr als 30 Lieder auswendig singen muss.
Ich denke vor jedem Liederabend, vor allem bei Liederabenden, ich weiß kein Wort. Jetzt weiß ich überhaupt keinen einzigen Anfang von keinem Lied der 30, die jetzt gleich kommen wird. Und das denke ich mir aber jedes Mal und dann kommt die Musik und dann plötzlich ist alles da.
Und wenn dann doch nichts da ist, was dann? Zum Beispiel in einer Oper, wenn die Sängerin in einem super schicken Kostüm auf der Bühne steht und das Orchester anfängt und die Sängerin eigentlich singen sollte, aber keine Ahnung hat, wie der Text geht.
Einige singen dann auf Italienisch Spaghetti, Lasagne oder irgendwas. Ja, da hat man einen Aussetzer und sagt irgendein anderes Wort, was vielleicht keinen Sinn macht.
Spaghetti, Pizza, Lasagne.
Schummeln ist also erlaubt. Aber noch besser ist es, zu trainieren. Wie im Sport die Muskeln, kann man auch das Erinnern üben. Mareje Grewing ist Geigerin im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und hat mehrere Tipps fürs Erinnerungstraining. Auf die Plätze, fertig, los!
Lerne die Noten auch wirklich auswendig.
Zweitens ist es wichtig,
Fingersätze auswendig zu lernen, zu wissen, wo gehen die Finger hin, also 1, 3, 4, 1, 3, 2, so.
Drittens kommt es darauf an, sich
die Noten einzuprägen, wie ein fotografisches Gedächtnis.
Dann sieht man innerlich die Noten vor sich wie ein Bild. Und wenn man Glück hat, dann geht das Erinnern irgendwann wie von allein. So wie bei Pianist Víkingur Ólafsson, der ein ganz langes Musikstück auswendig spielt. Die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Mehr als eine Stunde Musik, ganz allein auf der Bühne.
Es ist wie beim Sprechen. Während ich jetzt rede, muss ich nicht groß nachdenken, weil es ganz normal für mich ist, zu reden. Und genauso normal ist es irgendwann, ein bestimmtes Musikstück zu spielen. Das Signal geht dann blitzschnell vom Gehirn in die Fingerspitzen.
Musikerinnen und Musiker können sich oft Musik gut merken und es gibt aber auch Menschen, die sich Gesichter besonders gut merken können. Und solche Menschen nennt man dann Super Recognizer und die helfen mit ihrer besonderen Begabung dabei, Verbrecher zu fangen.
Also ich stelle mir vor, es ist jemand gesucht, dann gibt es immer so welche Plakate und da sind immer so Gesichter drauf, damit man weiß, wie der Mensch aussieht und die Polizei melden kann. Und er geht rum und er hat sich das Gesicht von dem Verbrecher gemerkt. Und dann geht er und dann sieht er ihn plötzlich, aber er hat sich so gut gemerkt, dass er ihn wiedererkennt und dann festnehmen kann.
Das war der Maxim. Und ob der recht hat, das sagt uns jetzt unsere Doremikro-Reporterin Veronika Baum. Die hat nämlich zusammen mit Maxim einen echten Super-Recognizer getroffen.
Guten Tag.
Wir sind mit Andreas Habeck im Münchner Polizeipräsidium verabredet. Maxim und ich folgen ihm in sein Büro. Ein ganz normaler Arbeitsplatz mit Schreibtisch und Computer. Nicht besonders aufregend. Was genau ist jetzt ein Super Recognizer?
Es geht tatsächlich ums Gesichtermerken und ums Gesichterwiedererkennen. Dieser Begriff kommt aus dem Englischen. Recognizen ist ein Erkennen, ein Wiedererkennen. Und das Super ist noch dazugekommen, weil die Leute, die das heute können, es besser können, also noch besser als die meisten Leute in der Bevölkerung.
Auch Andreas Habeck, wir dürfen ihn Andi nennen, wusste lange Zeit gar nicht, dass er diese besondere Fähigkeit hat. Na, das wollen Maxim und ich doch gleich mal testen. Ob wir zwei auch das Zeug zum Super Recognizer haben? Wir versuchen also, Andreas Habeck zu beschreiben.
Der Andi steht vor uns. Der Andi hat jetzt ganz legere Kleidung an. Eine Jeans und ein Pullover, aber jetzt versuchen wir mal, wenn wir jetzt uns sein Gesicht merken müssten, was fällt dir als erstes auf?
Er ist groß.
Wie beschreibst du den Andi?
An einer sozusagen großen Brille, also...
Fällt dir noch auf, welche Form hat die Brille?
So rund.
Wie würdest du jetzt umgekehrt, Andi, den Maxim beschreiben?
Und das ist jetzt schon so eine Besonderheit an dieser Fähigkeit, weil wir uns die Gesichter in der Form nicht merken. Also es ist jetzt nicht ein Auswendiglernen wie ein Bild. Wir merken uns nicht zwingend solche Merkmale, sondern bei uns wird das unterbewusst abgespeichert und wir reagieren dann auch ganz unterbewusst, wenn uns eine solche Person wieder über den Weg läuft.
Somit ist klar, die Fähigkeit, sich als Super-Recognizer Gesichter zu merken, kann man nicht lernen oder trainieren. Sie ist angeboren.
Wir sehen dieses Gesicht und wir sehen diese Person und müssen uns aber eben nicht merken, es handelt sich um einen Mann, der dunkle Haare hat und einen Bart und eine Brille, sondern wir haben das Gesicht gesehen und das wird bei uns irgendwo im Gehirn abgespeichert. Das weiß auch die Wissenschaft noch nicht so ganz genau, wie das funktioniert.
Bei der Verbrecherjagd arbeitet Andreas Habeck also weder mit der Beschreibung eines Täters durch ein gezeichnetes Phantombild noch mit einem Steckbrief. Seine Aufgabe ist es immer, sich echte Fotos oder Videos anzusehen.
Als Beispiel beim Ladendiebstahl in einem Geschäft ist eine Kamera und da klaut dann jemand weiß ich nicht, ein Videospiel oder Kleidung oder was auch immer. Und dann ist aber die Videoaufnahme da. Aber wir wissen ja nicht, wie die Person heißt. Sie konnte das Geschäft verlassen, war dann weg. Und dann bekommen wir die Aufnahmen und dann schauen wir uns die an und dann schauen wir, ob wir die Person schon kennen. Weil vielleicht haben wir in der Vergangenheit schon mal was mit der zu tun gehabt. Vielleicht gibt es schon mehr Fälle, wo diese Person als Täter aufgetreten ist und wir schauen, dann gehören die Fälle zusammen.
Mit dem Video des Ladendiebs von der Überwachungskamera im Kopf durchforstet Andreas Habeck dann oft stunden- und tagelang in seinem Computer das riesige Fotoalbum der Polizei. Eine Datenbank, in der alle bekannten Täter mit Namen und Daten gespeichert sind.
Wir sehen da ganz viele Bilder und plötzlich denken wir, ah, den kenne ich.
Treffer. Das Wiedererkennen passiert in Sekundenbruchteilen. Unser Ladendieb ist ein Wiederholungstäter und somit überführt. Doch Maxim denkt noch einen Schritt weiter. Was, wenn der Täter oder die Täterin weiß, dass die Polizei nach einer blonden Frau sucht?
Deswegen macht sie sich zum Beispiel andere Verkleidungen oder macht andere Haarfarben. Also kann man es trotzdem sie dann wiedererkennen?
Da muss schon mehr passieren, damit man sich im Gesicht so verändert, dass man dann das Gesicht nicht mehr erkennt. Wenn du jetzt plötzlich dir deine Haare färben würdest, oder dann würdest du natürlich ganz anders aussehen. Aber dein Gesicht ist immer noch gleich.
Zumindest für den Super-Recognizer. Aufgefallen ist Andi seine besondere Fähigkeit, als er auf der Straße immer wieder Menschen wiedererkannte, aus dem Kindergarten oder aus der Schulzeit, die sich umgekehrt nicht mehr an ihn erinnern konnten.
Weil wir uns eben auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum eben an Personen noch erinnern können und auch an Personen, die sich verändert haben, die älter werden, die vielleicht mal früher einen Bart hatten, jetzt nicht mehr oder früher keinen Bart hatten und jetzt einen Bart haben. Trotzdem erkennen wir die Personen wieder.
In München helfen der Polizei inzwischen 23 Leute als Super-Recognizer bei der Aufklärung von Verbrechen. Erfolge gab es schon in München, Bayern, Deutschland und ganz Europa. Voraussetzung ist immer, dass es Fotos oder Videos vom Täter oder der Täterin gibt und einen Treffer aus der Datenbank der Polizei. So gut sich Andreas Habeck auch Gesichter merken kann, immer und überall, hilft ihm sein gutes Gedächtnis nicht.
Also dieses Merken gilt nicht für alles. Ich verliere gegen meine Kinder im Memory, ich kann mir keine Telefonnummern merken, ich vergesse Namen tatsächlich. Erst wenn ich die Leute mehr kennenlerne, dann kann ich mich wieder erinnern.
Maxim und ich verabschieden uns. Eine tolle, spannende Begegnung. Doch auch Kriminalhauptkommissar Andreas Habeck wird sich, ob er will oder nicht, noch lange an uns und unsere Gesichter erinnern.
Ja, und wir verabschieden uns jetzt auch. Das war Dore Mikro für heute. Merkt euch schon mal den 24. Dezember vor, denn da ist was?
Ja, da ist Weihnachten.
Genau, Detlef. Hast du schon was für deinen Wunschzettel für Weihnachten?
Ja, eine Karotte.
Eine Karotte?
Ja.
Sehr gut. Vielleicht geht dein Wunsch ja in Erfüllung. Und ihr könnt euch merken, ab 12 Uhr gibt es hier auf BR Classic an Heiligabend unsere Sendung Wir warten aufs Christkind. Und wir warten da mit euch zusammen. Ihr könnt anrufen und euch Musik wünschen und ganz viel gewinnen bei unseren Rätseln. Und Rätsel gibt's auch am nächsten Samstag wieder. Da kommt unser nächster Geheimnis-Podcast, wie immer um 17.05 Uhr. Und am nächsten Sonntag könnt ihr dann auch wieder anrufen und miträtseln. Bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Alex.
Und Detlef. Thank you.
MDR Klassik Nachrichten.